Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats Cold Brews, dem geilsten Podcast am Mountainbike-Podcast-Himmel. Ich habe wieder einen starken Gast in der Leitung, denn ich möchte sprechen über City Downhills, den Red Bull Cerro Abajo, und habe mir dazu jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Julian Steiner, einer der wenigen deutschen Piloten, die da an den Start gehen, die richtig Blut geleckt haben in dieser Disziplin. Also durch schmale Gassen mit 70 km/h die Treppen runter, über Treppengeländer, an Häuserwänden vorbei, über Rampen. Wilde Nummer. Er erzählt uns aus dem Nähkästchen, wie das funktioniert, warum man das macht und wie man am besten überlebt. In wenigen Wochen schon haben wir das Finale in Stuttgart, in Deutschland, im Baden-Württemberg, dem Land der 2-Meter-Regel. Wie das alles zusammenpasst, vielleicht kann er uns dazu was erzählen. Und jetzt lassen wir mal rein.
Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, da ist er, wie angekündigt, Julian Steiner in der Leitung hier bei dem geilsten Podcast Deutschlands, muss man ja einfach mal so sagen. Herzlich willkommen, Julian. Ja, hier geht die Post ab, oder? Hier geht
die Post ab. Was ein Applaus. Vielen Dank. Oder? Danke, dass ich da sein darf. Freue mich.
Das ist fast wie bei so einem Downhill-Rennen der Applaus, ne?
Fast, ja.
Fast. Ich habe, du bist ja fast gerade zurück von der Europameisterschaft, Downhill. Kann das sein? Ja. Ist nicht so lange her.
Ja,
fulminant in die Top 20 gefahren.
Letztes Wochenende in Sofia, Bulgarien, genau. Super hartes Rennen. Cool, mal eine andere Strecke zu sehen, mal ein anderes Land. Ich war noch nie in Bulgarien davor, aber ich kann echt sagen, Top 10 der härtesten Läufe, die ich je gemacht habe, war in Sofia. Also absolut crazy. Wer es kennt, weil die Sole-Style-Strecke mit zwei großen Sprints, bevor es überhaupt losging, und dann nochmal so einem 8-Sekunden-Uphill-Sprint in der Strecke bei High Altitude. Und ich sag, wie es ist, mich hat es wirklich auseinandergenommen.
Und du bist schon ein fitter Zeitgenosse, würde ich sagen. Ich habe mich so durch dein Instagram geklickt. Also an Training mangelt es da nicht?
Ich versuche mich so fit zu halten wie möglich. Genau, aber jetzt mit Stuttgart oder halt mit den Rennen, die anstehen, habe ich, sag mal, mehr die Exklusivität trainiert, und vielleicht hat mich das in Sofia jetzt ehrlicherweise ein bisschen gekostet.
Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz sagen, wer ist Julian Steiner, weil wir sind jetzt nicht hier der typische Downhill-Podcast, so dass vielleicht wir einige Hörer haben, die denken, hey, wer hat der Strattmann denn jetzt da in der Leitung? Ich sage jetzt einfach mal, Julian, du bist einer der Top 5 deutschen Downhill-Fahrer. Hau ich jetzt hier einfach mal so raus. Kann man das so sagen?
In den letzten Jahren war ich auf jeden Fall bei einigen Rennen da mit dabei, genau.
Ja, ich habe hier ein paar Siege notiert. AXS Cup in Frankreich hast du gewonnen, Lesor?
Nee, gewonnen nicht. Das war falsche Information gewesen. Das wäre krass gewesen. Ich habe schon AXS Cups gewonnen, aber nicht in Frankreich. In Frankreich einzugewinnen ist auch bei der Konkurrenz eine andere Nummer.
Ja, auf jeden
Fall. Ich hätte gern Ja gesagt, aber das wäre nicht richtig.
Okay, aber EM haben wir gerade drüber gesprochen, Sophia, da Platz 18, bin ich richtig informiert oder hat mich
genau,
das Internet
das,
da auch
das,
in die...
Genau, das ist richtig, genau, ja. Und ja, ich bin schon lange beim Downhill mit dabei, seit 2014 eigentlich mit allem, was ich habe, mit allem Commitment, was geht, stetig versuchen, mich zu verbessern, und ja, ich war 4-mal für Deutschland oder 5-mal bei der WM dabei, habe paar Weltcup-Qualis geschafft, was beim Downhill quasi, habe 2 oder 3 AXS-Cups gewonnen. Einmal Top 3 in Ilmenau vor ein paar Jahren, ganz knapp am Titel. Also gebe schon eine Weile Gas und versuche da mitzumischen.
Das ist krass. Ich glaube, Ilmenau ist ja eines der ältesten Downhill-Rennen Deutschlands, was noch so aktiv ist. Da bin ich schon Rennen gefahren. Ja. Ich bin das erste oder zweite Rennen in Ilmenau bin ich gefahren. Das ging noch am Berg gegenüber. Das war noch gar nicht da, wo jetzt der Hang ist, sondern das ging mal gegenüber runter, aber dann im zweiten oder dritten Jahr schon von dem Berg, wo es jetzt ist. Wie heißt der noch? Ich habe es vergessen. Aber jeder, der schon mal da war, weiß, über was wir sprechen, mit dem Donnerbalken da unten.
Ja. Ilmenau, wie heißt der?
Also gegenüber das Ding heißt Kickelhahn. Da ist sogar so ein Aussichtsturm oben. Mhm. Aber wie jetzt der Berg heißt, wo wir jetzt runterfahren im Downhill.
Absolute Abfahrt heißt ja das Rennen.
Genau.
Aber wie genau der Berg heißt, weiß nicht. Aber ist auf jeden Fall ein Klassiker und immer eine coole DM gewesen. Natürlich wünscht man sich mal eine bisschen längere Strecke für eine DM, aber was man wirklich sagen muss, was Zuschauer angeht und so, die letzten Jahre war Ilmenau immer wieder krass. Und da musste ich manchmal am selben Wochenende zu so einem French Cup rüber gucken und habe gesehen, so, boah, crazy Strecke, aber gefühlt 50 Leute an der Strecke. Und wenn du letztes Jahr eben auch angeschaut hast, Deutsche Meisterschaft, das war wie am Weltcup. Und das bei so einem kleinen Track. Und dann habe ich mir auch so gesagt, boah, eigentlich ist es fast cooler, eine kleine Strecke zu racen, aber mit so einem Publikum wie eine große Strecke, aber kein Mensch da, ne?
Ja, genau, es komprimiert sich halt auf den kleinen Bereich. Und dann hast du ja auch Ilmenau, ist ja auch eine radbegeisterte Stadt, die
Ja.
ist direkt daneben, viele
Und
Studenten und so.
dann unten in das Ziel rein über die Skischanze, das ist ein ganz eigenes Feeling. Wenn du da reingehst und als Erster reinkommst und dann halt einer der Letzten bist, ist ein richtig geiles Feeling. Also ist auf jeden Fall eine meiner Top-Erinnerungen an Downhill Deutschland und deutsche Meisterschaften
Absolut,
dort.
vor allem da unten ist ja wie ein Fußballstadion, da sind ja so
Ja,
viele
genau.
Leute immer, das ist wirklich
Du
Wahnsinn.
kommst über die Kuppe und dann wird's laut und dann weißt du schon, okay, wenn es laut wird, bist du entweder dabei oder halt nicht.
Ja.
Und ja, waren gute Rennen bisher dort.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch immer mega. Früher, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, da war der Zielbereich ja ein paar Meter rechts um die Ecke auf der Wiese und da stand so
Das
ein riesen Holzanlieger. Ein Monster von Holzanlieger, durch den man noch
ja.
geknallt ist, weil du hattest ja so viel Speed von der Skischanze. Aber der ist den irgendwann weggegammelt. Und
Okay.
seitdem ist da halt das Ziel jetzt, wo es ist. Aber ist, glaube ich, auch geiler. Also muss man schon sagen.
Ist cooler so, aber dieses alte Ziel mit der Kurve, das war vor meiner Zeit.
Das war vor deiner Zeit. Ja, wir haben ja schon im Vorgespräch rekapituliert. Wir sind, glaube ich, nie gegeneinander gefahren. Du hast ungefähr angefangen, wo ich aufgehört habe.
Ja,
Aber dein Name ist mir auf jeden Fall immer ein Begriff gewesen, allein weil ich dann auch lange Zeit noch Ergebnislisten durchgegangen bin, auch noch ja den einen oder anderen AXS Cup mal moderiert habe. Insofern hatte ich dich immer auf dem Schirm als schnellen Piloten, ja, auf jeden Fall.
cool. Aber es
Cool.
ist bald Zeit für ein Comeback.
Ja, ja, muss man mal machen, ne? Ja, habe ich auch schon mal überlegt. Ich hatte ja überlegt, nochmal eine Masters-WM zu fahren oder so, aber dieses Jahr war sie in Chile. Das war mir ein bisschen zu komplex mit der Anreise.
Ah. Bist du
Ja.
mal eine Masters EM gefahren?
Nee, gar nicht. Also Masters DM und sonst nix.
Also das war ja schon krass. In Sofia haben die ja auch die mehrere Klassen und die älteste Klasse war 70 plus. Und da
70.
70 plus, davor ziehe ich echt meinen Hut. Also mit 70 sind schon einige, haben schon einige schon lange nichts mehr zu melden auf der Welt und die fahren noch den Berg runter. Also Respekt, ich habe ihn gefragt, ob er alle Sachen springt. Das macht er natürlich nicht. Hat er dann am Ende gesagt, weil er auch nicht so richtig aus dem Downhill die Wurzeln hat, also von klein auf. Aber da sieht man mal, was der Körper noch kann mit 70, wenn man dran bleibt. Mich würde es mal interessieren, wenn jetzt jemand wie du oder ich einfach weiterballern und es geht. Wie fahren wir mit 60, 70 Fahrrad? Das wäre schon interessant.
Also ich bin fest davon überzeugt, wenn einem das Leben nicht einen Streich spielt, dass man irgendeine beschissene Krankheit oder so kriegt,
Ja.
oder eine harte Verletzung. Ich glaube, wenn man sich so bewegt wie wir, also wir sind ja viel auf dem Rad einfach und wir ernähren uns gesund, trainieren und so, ich glaube, dann ist das ziemlich realistisch, dass wir auch mit 70 noch Fahrrad fahren. Also bin ich überzeugt. Und ich freue mich drauf. Ich habe noch eine lange Karriere vor mir. Wenn ich höre, eine Ü70-Klasse gibt's, da geht noch einiges.
Aber das, was die dort machen mit 70, ist mehr als Fahrradfahren, weil die Strecke war crazy. Und da runter mit 70, Fairplay.
Also sie fuhren original dieselbe Strecke.
Original selbe Strecke und halt trotzdem dieselbe Länge. Und unten war es halt auch einfach steil und in Löcher rein. Und teilweise ist ja auch so, umso langsamer du fährst, umso schlimmer wird teilweise oder so härter wird die Strecke.
Ja,
Ne? Das
ja.
heißt, es wird ja nicht für ihn einfacher unbedingt, wenn er da länger fährt. Und vor allem wird die Strecke ja auch länger. Das heißt, die Belastung wird auch länger. Ja, crazy.
Absolut, ja. Strecke wird länger, Belastung härter. Stimmt, ja. Deswegen sage ich auch mal, ihr müsst alle schnell fahren, dann ist das auch schnell vorbei. Aber kurz nochmal, du bist ja nicht mit dem Downhill-Rad groß geworden. Du hast deine Radkarriere ganz anders gestartet.
Ja, früher BMX Race, also es ging eigentlich relativ schnell. Ich habe mit 13, 14 mit dem Fußball aufgehört.
Sehr
Dann
weise
war,
Entscheidung, sehr weise. Also vielleicht nicht vom
ja,
Verdienst her, aber
nee, nicht vom
trotzdem.
Verdienst. Dann war kurz eine Phase mit Dirt Jumpen und so weiter, aber ich habe relativ schwere Stürze da gehabt, relativ schnell. Weil ich einfach nicht athletisch trainiert war, ein paar dumme Fehler gemacht habe und hab mir echt einige Knochen gebrochen. Und dann hieß es zu mir, komm jetzt, oder haben meine Eltern zu mir gesagt, jetzt gehst du mal in den BMX-Verein und lässt dir mal das Fahrradfahren beibringen. Weil wir hatten einen lokalen BMX-Verein, bin da runtergegangen und dann zack, zack, ab, BMX Race, 20 Zoll und war mittendrin, ab 15 dann. Und das habe ich dann durchgezogen, 5, 6 Jahre, bis ich 20, 21 war, habe da auch richtig schnell Fortschritte gemacht, war relativ gut, sag ich mal. Bin dann im Kader gewesen in Stuttgart, konnte da mittrainieren, habe das so ein bisschen meine Trainingsausbildung oder wie man quasi trainiert gelernt und da meine influenced worden, wie man trainieren kann, sag mal einfach so. Und dann habe ich mit 21 den Switch gemacht zum Downhill. Ich habe am Ende beim BMX ein bisschen gestruggelt, weil, sagen wir mal, die Bikes sind sehr klein, ich war sehr groß und ich hatte vor allem Probleme mit den großen Sprüngen, mit Pro-Sections und so weiter, weil ich einfach keine Stabilität im Rad hatte. Und vielleicht kann man auch sagen, die meisten, die im BMX-Race richtig gut sind, die machen das von sehr, sehr klein auf. Die sind einfach seit sie 15, seit sie 16, kann man ja quasi BMX fahren, auf diesem kleinen Fahrrad. Und die Beherrschung, die du da brauchst, diese Feinfühligkeit beim Springen, ist was ganz anderes wie mit einem Mountainbike. Und die hat mir einfach gefehlt. Und das war auch ein Mitgrund, warum ich dann zum Downhill geswitcht bin. Und ja, und auf einmal war ich da mittendrin.
Ja.
Ich hätte gern schon früher angefangen, mit 14, 15 oder mit 16 auch, aber das war finanziell nicht möglich. Weil, sag mal einfach, du brauchst halt auch einfach von zu Hause den Support, wenn du in dem Alter bist. Da kannst du nicht einfach, wenn du das Geld nicht hast, kannst du kein Downhill-Fahrrad kaufen. Und das war da auch so ein Grund. BMX war deutlich einfacher zugänglich für mich, deutlich billiger das Fahrrad. Reifen halten länger, Ketten halten länger, all die Sachen. Ne?
Ja.
Bikepark-Ticket gibt es keins, die Strecke ist flach und
Ganz
lauter
gut.
so Sachen.
Ja. Ja, jetzt haben wir gar nicht geklärt, wie alt bist du mittlerweile? Wenn ich habe jetzt mal so
Ich bin
mitgerechnet,
schon 32.
bist ja schon alter Hase im Geschäft. Kannst ja auch schon Masters fahren, hör mal.
Ich könnte bald Masters wahrscheinlich fahren. Ich glaube, es war dieses Jahr das erste Mal, dass ich das hätte ankreuzen können bei der Lizenz quasi. Ne?
Aber will man nicht, ne?
Aber es wird, glaube ich, nichts für mich. Ich habe noch zu viel Bock und ich fühle mich noch zu jung in dem Sport, wahrscheinlich auch, weil ich erst zu spät angefangen habe und nicht schon mit 10 im Downhill war oder mit 14. Fühle
Ja.
ich mich noch gar nicht so alt in dem Sport, sag mal so. Auch wenn ich natürlich schon zu den Älteren gehöre, keine
Ja,
Frage.
klar. Hattest du denn von zu Hause den Support, das zu machen dann mit dem Download, oder kam das wirklich erst?
Das war erst, wo ich es mir selber leisten konnte dann.
Also du bist jetzt nicht Fulltime-Athlet, du hast noch gehst noch einer geregelten Arbeit hinterher, die dir deinen Sport finanziert, oder wie muss man sich das vorstellen?
Das war ein Switch. Ich habe dann gearbeitet in einem Fahrradladen und dann gelernt, wie man ein Fahrrad, wie man Mechaniker ist, wie man eine Schaltung einstellt, eine Bremse entlüftet. Das kam mir alles zugute, weil ich konnte nicht schrauben, als ich vom BMX kam.
Ist ja nichts zu schrauben an den Rädern, ne?
Und dann war das ein langsamer Switch. Mittlerweile kann ich das Fahrradfahren Fulltime machen,
Ah, cool.
worauf ich stolz bin, weil das war immer mein Ziel. Und dann war das ein fließender Übergang. Ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht, habe mit Pumptrack.de zusammengearbeitet, was ich immer noch teilweise mache, habe dann so Pumptrack-Anlagen mitgebaut und irgendwann wurde das aber immer weniger und quasi das Fahrradfahren immer mehr, weil halt einfach beides nicht geht. Erst recht, wenn du versuchst, auf dem Niveau zu fahren, das Trainingspensum, Recovery, auch wenn du älter wirst, du kannst einfach nicht 8 Stunden am Tag ranglotzen und dann noch zu trainieren und dann denken, du kommst frisch am Rennen an, das geht nicht.
Ja, voll. Finde ich voll geil, dass man auch, also jetzt in der wirklich super schwierigen Zeit, gerade für die Fahrradindustrie, dass man dann auch Athleten findet, die tatsächlich das Fulltime machen, also davon leben können. Deswegen hau doch
Ja.
mal, sagst ruhig mal raushauen, wer dir den Scheiß ermöglicht. Du hast eben schon gesagt, das ist
Ja. Ja,
das
ich habe
Land da in
einige
Windberg da oben.
Supporter. Also, was ein wirklich wichtiger Supporter für mich ist Lotto Baden-Württemberg. Die sind jetzt schon seit ein paar Jahren dabei. Das kam dann kurz nach der Corona-Phase.
Also hast du im Lotto gewonnen, sag's einfach.
Ich habe im Lotto gewonnen. Tatsächlich war es wie ein Lottogewinn für mich, den Support zu bekommen, keine Frage.
Geil.
Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Dann Maxxis Reifen ist schon ewig am Start. Pumptrack.de ist auch ein Sponsor dann für mich, weil ich quasi nicht nur für die gearbeitet habe, sondern auch ein Ambassador für den Brand war. Das war dann einfach ein fließender Übergang. Jetzt mittlerweile mache ich halt die Eröffnungen und so weiter und trotzdem supportet mich Pumptrack.de noch in meinem Racing. Dann Flowstyle, Klamottenmarke, ist auch schon, also die meisten Sponsoren, die ich habe, die sind wirklich sehr lang dabei und jetzt seit 2 Jahren bin ich auf Pivot Cycles, in Euro Pivot Cycles Europe, die sind hier in Stuttgart auch. Das war auch ja, wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort, weil ich habe wirklich ein Downhill-Bike, das wirklich perfekt zu mir passt, auch von der Größe, weil ich halt sehr groß bin. Das war die letzten Jahre auch ein Problem, ein Fahrrad zu finden, wo von der Größe her passt und du noch einen zu guten Support hast. Das war eigentlich auch fast wie ein Lottogewinn, wenn du da jemanden findest. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich damit an Bord bin, weil die Bikes sind der absolute Hammer. Und können auf jeden Fall schneller fahren, wie ich das teilweise tue. genau, jetzt seit diesem Jahr dann noch im Ergotec Racing Team und auf Ergotec Components, also da quasi Lenkervorbau, Sattelstütze und so weiter, hat auch eine große Änderung quasi in meinem Komfort vom Lenker gemacht, weil ich quasi mehr Backsweep jetzt habe, wie ich davor hatte. Ich war ewig auf einer anderen Marke und da hatten wir gar nicht die Möglichkeit, mit so viel Backsweep zu fahren, wie ich jetzt fahre. Und das ist einfach viel ergonomischer für die Handgelenke. Jetzt mache ich halt ein bisschen Werbung, aber es ist auch einfach so.
Ja,
Und
ist okay.
manchmal merkst du das erst, wenn du halt Marken wechselst. Und Ergotec ist eine so eine Marke, wo ich dann gemerkt habe, wow, ihr macht Produkte, die helfen mir jetzt wirklich nochmal ein bisschen mehr Komfort auf langen, roughen Abfahrten zu haben. Und genau, das sind so die ganzen Partner. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Vor allem noch Anglerstuben. Anglerstuben habe ich noch fast vergessen. Das ist ein Restaurant in Konstanz. Der Christian macht das, ein super passionierter Downhill-Fahrer auch und wirklich supportet mich jetzt auch schon seit 2, 3 Jahren. Und solche Leute, also quasi nicht nur finanziell, sondern auch einfach im täglichen Leben, wenn es um Verhandlungen geht, wenn es um Gespräche geht oder welches Rennen fahre ich als nächstes oder wie gehen wir das an, in all den Sachen. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und so formt man dann seine Struktur um einen rum, die dann einem hilft, das Fulltime zu machen. Und genau, da bin ich sehr dankbar für alle, die da dabei sind.
Ja, voll gut. Das ist ja eine Reihe Leute, die dich da unterstützen, finde ich mega.
Ja,
Erklär
anders
noch
geht's
mal.
nicht.
Nee, anders geht's nicht. Ich weiß es, das war damals nicht anders. Aber ich glaube, damals war der Aufwand noch ein Ticken kleiner, wobei wir auch schon echt was abgerissen haben an Kilometern auf der Straße und so. Aber erklär noch mal für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, was ist der Backsweep? Du sagst gerade mit dem.
Backsweep ist, wie weit der Lenker sich nach hinten formt, quasi. Wenn du jetzt sagst, du hast überhaupt keinen Backsweep, dann würde das Ding quasi komplett gerade sein, ja? Der Lenker, also wie eine Eisenstange. Und wenn du Backsweep hast, dann formt er sich quasi nach hinten. Und wenn man jetzt die Arme mal so vor sich nimmt und dann die relaxed so runterfallen lässt, dann siehst du, dass die quasi so nach hinten sich schon leicht bewegen. Und das ist einfach die ergonomischste Form von deinem Handgelenk. Und wenn du quasi in der bist, dann ist es einfach völlig natürlich. Und wenn jetzt du quasi zu viel nach vorne gedreht wirst und hier das Handgelenk sich so reindreht, dann ist es nicht deine natürliche Position und das verändert dann schon, wie schnell du halt quasi einen Fatigue in den Händen hast einfach oder halt quasi Fatigue, wie schnell die müde werden.
Ja, okay, verstehe. Und da hat Ergotec den passenden Lenker oder anderen
Genau,
Backsweep
da
wie
hat
andere.
Ergotec einen mit mehr Backsweep und ich bin bei 9 mm Backsweep. Gibt es auch noch einen mit 12, das war mir jetzt dann doch ein bisschen viel, auch wenn der sich noch mal besser anfühlt. Also wenn ich jetzt einfach nur just for fun fahren würde, lange Abfahrten, würde ich den mit mehr fahren, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich dann nicht ganz so arg attackieren kann, weil ich dann zu sehr im Komfort bin. Und mit dem anderen, mit
Ja,
neun,
das Alter, Julian, das Alter.
ja, für später mal, ja.
Ja, komfortabel.
Aber mit
Komfort.
neun treffe ich so den Nagel auf den Kopf für mich aktuell und genau.
Ja, cool. Dann hast du gerade gesagt, du bist ein langer Lulatsch und deswegen kommst du auf dem Pivot so gut klar. Gibt es keine anderen Brands, die große Räder bauen?
Es gab sehr wenig Brands, die quasi den Reach haben, den ich brauche und quasi auch noch einen Mullet haben, weil ich habe irgendwann ein Mullet-Fahrrad, quasi hinten 27,5. Ich habe irgendwann für mich rausgefunden, okay, ich muss oder ich möchte unbedingt Mullet fahren. Und es gab dann viele Bikes, die groß waren, Canyon damals, Santa Cruz, aber waren alle keine Mullet-Bikes, selbst jetzt noch teilweise. Und da gab es dann einfach nicht viel, wo gepasst hat. Und dann kam das, da war ich glücklicherweise bei einem Test mit dabei für ein Magazin und dann war das neue Phoenix da mit dabei und wir sind das gefahren und dann habe ich gemerkt, so, wow, das Ding fühlt sich out of allen Bikes am besten an. Ne? War
Hat
auch
man
dann
ja
der,
manchmal einfach, ne? Also.
genau, war auch der Testsieger und alle und die beiden anderen Tester waren auch am schnellsten mit dem Phoenix. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, ist sehr gut. Und ich hatte halt Glück, dass ich wusste, dass das Fahrrad rauskommt und habe dann Kontakt aufgenommen mit Pivot und zur rechten Zeit am rechten Ort und hat alles gepasst und bin dann da mit an Bord gegangen. Und jetzt, ja, im Oktober bin ich schon 3 Jahre auf dem Bike. Ja.
Ja, cool. Ja, zur rechten
Ja,
Zeit am rechten Ort ist immer wichtig, ne?
so ist man, genau, weil davor habe ich dann teilweise gesagt, okay, ich kämpfe mich selber durch mit einem Bike, wo ich happy mit bin. Ich bin dann damals in Canyon gefahren, weil ich hatte auch schon Bikes, die haben überhaupt nicht funktioniert. Und ja, ich habe halt irgendwann festgestellt, okay, ich habe keine Motivation fürs Training, wenn ich nicht ein Fahrrad fahre, wo funktioniert und schnell läuft, weil ich kann trainieren, was ich will. Wenn das Ding einfach wild wird, wie ein wild gewordener Büffel, dann zieht es mir alle Energie und dann geht halt gar nichts. Und deswegen war für mich klar, ich möchte ein Fahrrad, wo funktioniert. Ansonsten habe ich keine Motivation zu racen, weil es einfach zu hart ist, das Niveau zu hoch. Und deswegen war es sehr schwer, was zu finden, wo da halt reinpasst. Und bei Pivot war das jetzt dann perfekt.
Ja, cool. Kann ich voll nachempfinden. Also man muss einfach Material fahren, was zu einem passt, ey, sonst bringt es nichts, ne? Also wenn du da
Ja.
schon Körner verschenkst, wo
Ja.
willst du, ja, genau. Aber was anderes, du sagst, bist Riese, das Rad passt dir. Bist schon mal ein 32 Zoll gefahren irgendwie? Kommt ja auch langsam, auch sogar im Downhill-Bereich. Mallet vielleicht, vorne 32. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich sehe, du grinst, hältst du nichts von.
Probieren würde ich es aber, nee, du bräuchtest ja auch eine passende Gabel und alles, müsstest das bauen. Dann verändert es ja auch einiges in der Geometrie und deswegen, also ich würde es auf jeden Fall probieren und ich denke, dass es auch Sinn machen kann. Und es gibt auch schon einige der Top-Fahrer, wo ich gehört habe, die würden das am gernsten, dass es verboten ist, haben, weil sie der Überzeugung sind, dass es besser ist. Vor allem für Leute, die so groß sind wie quasi ich oder ja, wie einen Kolb oder sowas. Weil ich denke, dass ein kleinerer Fahrer kann das nicht fahren. Und wenn dann halt ein großer mit so einem Ding angewalzt kommt und dann noch Gegenwind ist, hat so ein kleinerer vielleicht schon ein bisschen mehr ein Problem, wenn die Strecke flach ist. Aber im Endeffekt hat der kleinere oder leichtere Fahrer ja auch Vorteile, wenn es steil ist. Also für mich wäre es okay, aber ich bin auch nicht der im Nachteil dann.
Naja, ich glaube, also gerade im Weltcup sind die Strecken ja so schnell und geradeaus geworden. Ich glaube, da hast du vermutlich schon einen Vorteil. Auf so kleinen, verwinkelten nationalen Kursen, denke ich, ist fast ein Nachteil, so ein
Könnte
Riesenrad.
sein. Ich weiß es nicht. Man müsste es fahren, man müsste es probieren, wie immer. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da einige Marken bestimmt richtig pushen oder auch Teams, um das zu testen. Vor allem nachdem da einer in den USA, ja, der Mullally hat ja schon mit so einem Ding mal gewonnen. Würden da schon einige, denke ich mal, versucht haben, irgendwie das zu testen.
Aber
Ja,
das war beim Sea Otter, glaube ich, ne? Das
das war beim Sea-Otter und es ist auch schon eine sehr flache,
genau.
BMX-lastige Strecke, würde ich sagen, aber
Ja.
trotzdem ist er halt als erstes ins Ziel
Ja.
gerollt, ne?
Ja. Ja. Ja, cool. Ja, warum wir eigentlich hier sind, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Oh, was trinkst denn du da? Der Mann
Das
dobt
ist
schon wieder
nur
zwischendurch.
Wasser.
Warm. Wieso trinkst du warm?
Wasser und der Eiweißshake noch.
Achso, ich habe Warmwasser verstanden. Unser Podcast heißt ja Hot Seats, Cold Brews. Ich mache mir jetzt ein Bier auf, wie sich das gehört.
Du recht.
Aber ein alkoholfreies. Ja, also ich bin auch ein bisschen weg vom permanenten Alkohol. Nein, da war ich ja noch nie. Soll jetzt hier keiner denken, ich wäre Alkoholiker.
Okay.
Aber wenn du einen trinkst, trinke ich auch einen. So ein Bergmann hier aus dem Ruhrgebiet. Warst du schon mal im Ruhrgebiet?
Ja, ich müsste schon mal da gewesen sein, ja.
Also hiermit Einladung, komm mal rüber, bring ein Enduro-Rad mit. Wir haben hier so viele geile Strecken. Keiner glaubt's und jeder, der hier ist, sagt, boah, geil.
Okay, wie
Ja.
heißen die Spots so, wo man hin sollte?
Du, das sind viele. Hier gibt's Witten, Hagen, Wuppertal, Solingen, rund um
Okay.
Köln geht einiges. Also
Da war ich überall nicht.
das ist halt hier mega Ballungszentrum, ne? Also so ohne Ende Menschen und dementsprechend auch ohne Ende Trails. Also
Okay,
so ist
okay.
es einfach.
Hast du
Ja.
auch ein E-Bike oder fährst du nur
Ich habe
Enduro?
alles. Also ich fahre gern eh. Ich fahre ja, mittlerweile auch wieder voll gern analog, weil das macht einfach runter immer noch viel mehr Spaß, finde ich. Aber klar, wenn du ein E-Bike hast, fährst du mehr in derselben Zeit. Das ist immer so mein Argument für E-Bike. Ich weiß nicht, wie es dir
Okay.
geht.
Ja, also mir macht das E-Bike viel mehr Spaß, aber so sieht es ja halt jeder anders,
Auch
ne?
runter.
Ja, safe. Also ich würde es, ja, safe. Also jetzt
Ja.
das Enduro, ich habe es jetzt die letzten Tage mal ein paar Mal gefahren für vielleicht Stuttgart. Hab's schwerer gemacht mit Gewicht und so, aber wenn ich kein Gewicht dran hatte, ich hatte keine Stabilität für mich persönlich in einem Fahrrad gegen jetzt ein E-Bike. Und E-Bike ist halt eine Walze, ne? Das ist halt, fühlt sich für mich näher an meinem Downhiller an und deswegen fahre ich mit dem dann schon auch gerne und vor allem halt, weil ich viel mehr Laps mache. Ich will halt
Ja.
bergab fahren, ne?
Ja.
Und ich baller halt viermal runter mit dem E-Bike, wo ich mit dem Enduro einmal runterfahre. Und wenn das dann noch eine Strecke ist, die ich nicht kenne, dann stuhle ich da noch irgendwie runter und dann muss ich wieder eine halbe Stunde warten, bis
Das
ich oben
stimmt.
bin. Und
Ja.
das ist ja, wenn ich kann, fahr ich E-Bike und das ist dann meistens immer das Training auf dem Rennrad und dann aufs E-Bike.
Ja, cool. Ein Kumpel von mir, ich weiß nicht, sagt dir vielleicht was, Tom Pöldal ist so ein Enduro-Fahrer, der kommt aus dem Motocross und der hat noch nie am analogen Rad gesessen. Und der hat
Ja.
das zwei, dreimal probiert, hat gesagt, taugt ihm gar nicht. Viel zu leicht. Also das, was du
Das
auch
war
gerade sagst.
auch ein Grund, warum ich bei den letzten Street Races kein Enduro gefahren bin. Ich hatte zwar das Firebird im Keller, Aber ich bin das Firebird einfach an 2 Tagen gefahren. Ich glaube, das ist seit Januar oder Februar habe ich das bei mir, bin ich das 2 Tage gefahren und davon nicht viele Abfahrten. Und dann hatte ich keine Erfahrung, keine Konfidenz auf dem Rad, weil ich immer nur E-Bike gefahren bin. Und ich kann das verstehen, dass er immer nur E-Bike fährt.
Ja, du hast gerade angesprochen, deswegen sind wir eigentlich hier. Wir wollten über die City Downhills sprechen. Cerro Abajo, die Red Bull City Downhill Rennserie. Ich glaube, du bist schon zwei so Dinger gefahren und jetzt haben wir ja in 14 Tagen in Stuttgart das große Finale.
Genau,
Und ja,
ja, ich war in Genua,
genau. Fangen wir mal
Mitte
mit
des,
Genua an. Das war, glaube ich, schon mal eine wilde Strecke, ne?
das war eine wilde Strecke, ja, und irgendwann habe ich halt mitbekommen, dass in Stuttgart der Cerro Abajo oder dieses Downhill-Rennen stattfinden soll, und dann war ich erstmal so, boah, krass, das ist ein fettes Event.
Da ging es dir wie vielen. Jeder hat das irgendwann mal irgendwie so
Vielleicht
mitbekommen.
sollte ich probieren, da mitzufahren, habe ich mir dann irgendwann mal so gedacht. Und dann habe ich mir so ein paar Mal die Videos angeschaut und so. Und dann dachte ich mir so, boah, schon sketchy und so. Und man ist halt auch sehr eingeschossen auf seinen eigenen Sport, wo man immer trainiert und die Komfortzone drin hat und überlegt sich dann, boah, da mitzufahren. Ja, könnte ich stürzen, könnte ich crashen, ist vielleicht die Saison dann gefährdet, weil das ist schon krass. Und dann habe ich aber gesagt, okay, nee, ich möchte mitfahren, ich will es sehen. Und habe dann den Fischbach gefragt nach einem Kontakt und wie das läuft und so, weil ich keine Ahnung hatte. Und ja, habe dann einen Kontakt bekommen und dann angefragt wegen Genua und so weiter. Und dann durfte ich nach Genua kommen und auf einmal bin ich angereist zu dem Event. Ja, genau.
Und dann stand sie in Genua mit
Hab
dem.
die, ja, genau, hab halt die GoPro-Sachen und so gesehen und dachte mir so, boah, ich will halt schon mit einem Fahrrad fahren, wo ich Konfidenz mit habe, weil ich habe gesehen, im letzten Jahr haben die Leute auf dem Enduro gewonnen gehabt, aber ich hatte keine Erfahrung mit meinem Enduro, weil ich bin es nicht gefahren und
Ja.
die Sprünge sind krass. Und dann dachte ich, gut, dann gehe ich lieber mit dem Downhiller. War ich am Ende auch sehr happy, dass ich einen Downhiller war, hatte, weil es auf jeden Fall ein krasses Event war und die Strecke dann schon gut durchgerollt ist, sag mal so. Es gab schon ein paar Sachen, die ein bisschen enger waren, wo ein Enduro, glaube ich, schon besser rausrollt. Und einfach, wenn du eine Backside aus einem Sprung mitnimmst, dann nimmt es einfach mehr Speed mit in den Enduro, keine Frage, wie ein Downhill-Bike. Da ist es dann, denke ich, schon schneller. Aber genau.
Aber ich denke mal, du hast ja auch jede Menge Setup-Möglichkeiten am Downhillrad, ne? Du wirst ja
Du
sicherlich
hast
einiges verändert
jede
haben.
Menge, ja, genau. Aber ich habe halt trotzdem das Fahrrad nicht hart genug bekommen mit einem Luftdämpfer, wie ich es hätte haben können. Jetzt war ich dann noch bei einem anderen Rennen und ich bin das mit 350 PSI in dem neuen Fox-Dämpfer gefahren, falls du ja PSI was sagen. Also es ist Maximaldruck
Ich
sogar
wollte gerade sagen, was ist zulässig bei dem Dämpfer?
300, 360, da ging nicht mal meine Pumpe so weit und das war einfach trotzdem nicht hart genug, es hat nicht genug Schwung mitgenommen und dann habe ich, ja genau, deswegen ist, denke ich, halt wenn ein Enduro, wo du auf so einen Druckpunkt, so einen Druck reinbringen kannst in den Dämpfer schon besser. Auch wenn Downhiller viel kann. Das sind halt die Strecken. Ich glaube, jetzt da drüben, wenn ich die anderen Rennen in Kolumbien da ansehe, wie heißt es, da wo quasi die anderen Stops sind, da ist schon die Strecke deutlich schneller, krassere Stufen und in Kompression springen die da über Treppenstufen raus, rein. Da ist ein Downhiller, glaube ich, schon komfortabler und besser. Aber jetzt in Stuttgart sieht es relativ flach aus und ich denke, dass da das Endurorad schon besser sein wird, genau.
Ich habe mir eben den Run von dir tatsächlich nochmal angeschaut in Genua. Und da waren auch die beiden Moderatoren ganz erstaunt, wie ruhig dein Rad liegt. So, weil du warst, glaube ich, der Einzige oder einer der wenigen, die mit dem Downhillrad gefahren sind. Und man sah da echt einen Unterschied. Ne? Also klar,
Ja.
vielleicht natürlich, was du auch schon sagst, war ein bisschen schwieriger zu beschleunigen, irgendwie aus Kurven raus. Aber
Ja.
insgesamt hast du, glaube ich, viel Kraft sparen können mit dem Rad.
Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall ruhiger und es baut mehr Grip auf, aber sobald du halt von der Bremse weggehst, ist halt das Enduro, rollt da halt einfach schneller durch. Aber gerade oben, also in Genua, das war schon krass, da die erste Gerade raus. Also wenn du dir die Strecke anguckst, dann gehst du ja aus dem Start raus, trittst rein, nimmst einen Schwung mit über den Drop runter und es ist quasi no brakes bis zur ersten Sharkfin. Und ich habe auf der GoPro geguckt morgens und ich hatte einfach 70 km/h durch diese Stufen, ne? Und du bist mit 70 diese Stufen auf dieser 2 Meter breiten Dings da durchgeflogen auf so Absprünge zu, wo du dann Brakeless mitgenommen hast. Ist schon krass und da war ich dann schon froh, dass mein Downhiller da war.
Ja.
Aber ich denke schon, dass du halt auch auf der Strecke halt einen Enduro durchdrücken könntest, ja.
Ich finde das auch Wahnsinn. Du hast ja, also wenn du fährst ja downhill professionell, da hast du ja immer mal so Stellen an der Strecke, wo du denkst, boah, fuck, hier willst du jetzt nicht stürzen oder ah, der Baum, der kommt aber ganz schön nah und so. Aber vom City DA hast du das eigentlich von Start bis Ziel, oder?
Ja, also der Fischbach hat mal zu mir gesagt, boah, ich fahre die krassesten Rennen auf der Welt und so. Und ich denke so, was erzählt er mir so? Und dann da war ich in Genua und habe selber gesehen und muss sagen, das ist wirklich sehr krass. Also, ob es das Krasseste ist, ich war nicht überall, das steht mir nicht zu sagen, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer gefährlicher wie einfach ein normales Downhill-Race, weil der Fakt ist einfach, wie zum Beispiel am Starttrop, wenn du da, was auch immer passiert, wenn dir die Kette reißt und du biegst nach links ab an so einem Sprung, dann fährst du halt nicht irgendwie ins Gras raus, sondern kommt einfach eine Betonmauer, ne?
Ja.
Und da knallst du einfach gegen diese Betonmauer und es gab auch so, das müsste ich jetzt mit einem Bild zeigen, da gab es so ein Road Gap und du fährst so eine Links-Rechts-Kurve auf das Road Gap zu und du musst die Kurve am Limit fahren, weil sonst bist du langsam, ist klar, und du brauchst den Exit Speed. Und wenn aus irgendeinem Grund dein Fahrrad rutscht, weil jetzt du kriegst einen Platten oder du bist zu sehr am Limit und du springst nach links raus an diesem Road Gap, ne, dann landest du aus 10 Meter in irgendeinem Garten, wo wirklich Metallzäune nach oben stehen. Das heißt, also es ist wirklich krass. Da kannst du, also weiß nicht, ob mir das jetzt zusteht zu sagen so, aber da kannst du dich aufspießen, ne?
Ja.
Und es gibt nicht so viele Sachen bei einer richtigen Weltcup-Rennstrecke, wo es dich jetzt aufspießt, so, ne?
Nee,
Ist
nee.
natürlich krass. Du landest, kannst auf dem Stein gegen einen Baum oder eine Matte. Aber das ist noch mal eine andere Nummer. Ja, crazy,
Ja,
kann ich nur sagen.
ich glaube, das gehört ja auch so ein bisschen zum Corporate Identity von Red Bull Events, ne? Dass sie immer ein bisschen das Limit pushen und immer so Sachen machen, wo du denkst, boah, muss das jetzt sein?
Also es ist schon krass, wenn die Sprünge sind safe, die Strecke, wenn du keine Fehler machst, passt alles. Aber wenn du halt crash, dann stehen da halt Metallpöller oder sonst irgendwas und das ist natürlich was anderes. Oder dann kannst du halt da einhaken. Das kann natürlich passieren, aber
Ja, und du kannst ja in der Stadt auch nicht jeden Metallpöller abpolstern, ne? Also
nee, geht auch nicht, geht auch nicht.
das geht auch nicht. Und ich glaube, es ist ja auch so, da kann sich auch nicht jeder anmelden, ne? Oder kannst du hingehen und sagen, ich
Nee.
möchte mitfahren? Nee.
Nee, nee, genau, das läuft halt über so ein Anmeldeverfahren und also beziehungsweise nicht Anmeldeverfahren, sondern einen Athletenmanager. Und auf Basis halt deiner Resultate und Erfahrungen, die du hast und wie sie halt dich einschätzen, dann laden sie dich ein oder auch nicht. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Qualifier-Races, wo du, wenn du gewinnst, dass du dann eine Wildcard bekommst und dann kannst du mitfahren. Genau. Und ansonsten ist es, also die machen das schon gut, weil zum Beispiel jetzt, also da in Genua, die hatten dann abends so ein Athlet-Briefing, die hatten sogar so Testfahrer, das heißt, die ganzen Rampen wurden schon gesprungen. Die haben dann uns Athleten gezeigt, wie das aussieht, per GoPro, wie die Leute das gesprungen sind. Wir wussten genau, wie groß die Rampe ist dann, weil die haben im ersten Trainingslauf haben sie die Rampe ein bisschen verstellt, was auch ungewohnt war. Das heißt, wir haben da ein richtig gutes Briefing bekommen, wie wir die Strecke anzugehen haben und es zu machen haben und quasi nicht so, ja, wir bauen jetzt hier die Schanze hin und jetzt fahrt mal los und dann gucken wir, sondern das wurde davor alles getestet, was sich auch gut angefühlt hat, aber ja, trotzdem habe ich die Nervosität gut gespürt vor dem ersten Run, da muss ich ehrlich sein.
Ja, aber um jetzt mal die Leute einzuholen, die dann sagen, ja, das sind alles Geisteskranke und Red Bull macht sowieso nur Events, wo sich die Leute halb umbringen. Also es ist schon so, da sind nur Fahrer am Start, die 200% wissen, was sie da tun und auch
Ja.
200% dazu in der Lage sind, das zu tun.
Die auf jeden Fall die Erfahrung haben, ja, genau.
Ja, also da kann jetzt nicht Fritze Meier hin und
Nee.
sich mit seinem, weiß ich nicht, Cube Enduro anmelden, weil er mal Bock hat, durch Genua zu
Nee,
radeln. Das
nee, nee,
funktioniert
nee.
nicht,
So
ne?
einfach geht es nicht,
Ja.
nee. Und da musst du dann, wie gesagt, halt geladen werden und dann über Red Bull da reinkommen und das war auch so ein bisschen ein Mitdruck, der kam, weil ich hatte halt quasi für Genua die Einladung und dann hat er zu mir gesagt, ja, je nachdem, wie es halt läuft, schauen wir mal für Stuttgart, ne? Das heißt, ich wollte halt auch nicht dahin gehen und dann halt, ja, hier, also es war halt so, ich war mit ihm mit einem Italiener in einem Zimmer und der hat zu mir gesagt, ja, Red Bull gibt dir eine Chance. Und wenn du die verhaust, dann ist erstmal Feierabend, ne? Und dann war für mich so klar, puh, okay, dann müssen wir liefern das Wochenende. Und dann war ich sich noch, Es hat 2 Tage gedauert bis zum ersten Trainingslauf. Ne? Wir waren quasi Trackwalk, wir sind angekommen, Trackwalk, und bis es dann wirklich losging, hat es ewig gedauert. Und dann weiß ich noch, standen wir oben, alle 30 Fahrer, erster Run, und dann war schon alles aufgebaut mit quasi den ganzen Kameras und so. Es waren schon oben so 10 Screens, so kleine, wo alle dran standen und quasi sich das angeguckt haben. Diese Athletenmanager und was Streckenmanager, alle haben sich angeguckt, wie fahren die Leute und passt alles, ne? Und dann ist quasi ein Fahrer nach dem anderen gedroppt, ne? Und irgendwann war halt ich dran und ich dachte mir so, Gott, wenn ich jetzt da runter über die Rampe irgendwo straight legs, ne, das muss jetzt nicht sein, aber du kannst ja nichts machen, weißt du, hast ja keine Ahnung, bist ja noch nie gesprungen und egal wie du bist, du musst locker bleiben. Und ich war echt froh mit all meiner Erfahrung, die ich hatte, dass ich die hatte im ersten Lauf und locker geblieben bin und dann hat alles gut gepasst. Aber Julian mit 20 wäre wahrscheinlich vor Nervosität nach 2 Tagen explodiert, das sage ich dir.
Das kann ich gut nachempfinden, ey, auf jeden Fall. Wenn
Das
alle
war so eine
gucken,
taffe Nummer.
ne? Und du musst los.
Alle gucken, und es war halt alles abgefilmt. Und dann habe ich auch gesehen, wie halt die Fahrer gefahren sind, weil ich stand hier selber oben, konnte dann gucken, wer schon reingedroppt ist auf den Screens, ne? Und habe dann schon gesehen, deshalb meine ich ja auch ein bisschen sketchy oder zu kurz
Ja,
oder also nicht zu kurz, aber zu weit und so. Und dann weißt du schon, boah, okay.
ja, ja.
Und dann, da war die Nervosität, war schon krass da im ersten Lauf. Und dann aber nach 2, 3 Läufen konnte ich mich dann schon gut akklimatisieren und dann
Man
da war
ruft
aber auch
sich
schon
ein.
dann war auch schon der erste Trainingstag vorbei, weil du hast super wenig Training. Also es waren 3 Trainingsläufe am ersten Tag und dann war schon Feierabend.
Ja, okay. Ach so, das wäre die nächste Frage gewesen. Dreimal darfst du runterfahren.
Ist halt ein Zeitfenster begrenzt, in einem Zeitfenster begrenzt, aber du schaffst es einfach nicht schneller hoch, weil irgendwie die Bahn langsam ist, irgendeine Schlange, und dann stehst du noch selber da und dann.
Was für eine Bahn? Fährst du mit der Straßenbahn hoch
Ja, da hat es
in
eine Straßenbahn tatsächlich in Genua, also quasi wie eine Bergbahn, wie als ob du mitten im Berg wärst, aber du bist halt mitten in der Stadt und da geht so eine richtige Bergbahn zacke hoch und die hat uns dann da wieder hochbefördert. Ist crazy. Da gibt es auch so eine richtige kleine Szene von so Kids, die fahren da, aber die heizen nur Treppen und haben eigentlich keine Tracks. Crazy. Die halt von dem Event influenced
Die sind so
werden,
hart
geworden sind. Und
angefixt,
dann heizen die da rum in Genua, kein Meter Erde, aber heizen halt die Treppen darunter mit ihren Slicks. Schon lustig, ja.
aber du hast gerade Bergbahn gesagt. Weißt du schon, wie es in Stuttgart funktioniert? Werden sie da auch mit der Zacke hochgefahren? Das ist doch
Ich
die.
denke mal, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal.
Ja, aber das ist schon der Hang, wo die Zacke hochfährt. Also das weiß man schon so ungefähr, wo es da lang geht, oder?
Ja, weiß man ungefähr. Man hat ja auch schon Streckenpläne gesehen. Ich bin es jetzt noch nicht abgelaufen. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich die Woche mal da hinfahre und mir das anschaue. Meine
Also,
Freundin hat es schon gemacht, weil die in Stuttgart arbeitet. Ich fühle mich eigentlich schlecht. Die hat weiß, ist eigentlich besser informiert wie ich.
sind Frauen
Aber
grundsätzlich, ey, mach dir nichts vor.
Es gibt ja auch im Internet ein paar Videos, wo jemand runterfährt und so ein bisschen die Strecke guesst, und das Video ist gar nicht so schlecht.
Ja, okay, also Guest heißt ja schätzen. Ist es sicher,
Wo
wo es
es lang
lang geht,
geht.
oder weiß man, wo es lang geht?
Ich weiß nicht, ob offizielle Streckenpläne draußen sind. Also ich glaube, dass eigentlich offizielle Streckenpläne draußen sind. Also man weiß schon, wo es lang geht und auch, dass es, wo der Start ist und so. Doch, das weiß man alles,
Aber man
genau.
weiß noch nicht, was für Stunts da noch hingestellt werden an Rampen und so.
Ob das offiziell ist, weiß ich nicht. Aber ich habe auch Pläne gesehen, wie die Rampen aussehen. Man springt einmal von so einer Brücke runter und dann gibt es einen größeren Step-Down aus so Treppen raus. Und unten gibt es 2, 3 so größere Rampen, wie groß die werden. Ich denke mal so 10, 12 Meter. Aber genau, also der Rest, ja, weiß ich nicht. Also so ein
Aber
bisschen was weiß man, aber nicht so ganz genau.
ich denke, es wird ein Spektakel, weil Stuttgart ist ja schon auch ein bisschen Mountainbike-verrückte Stadt. Da kommen ja auch das Mountainbike-Magazin hat ja seinen Sitz dort und viele Mountainbiker. Ich glaube, Baden-Württemberg ist immer ein bisschen schwierig, was Mountainbiken angeht, ne? 2-Meter-Regel. Aber deswegen
Ja,
fahren wir jetzt in der Stadt. Also einfach geht's.
macht Sinn, ja. Ich denke, dass es krass werden wird von Zuschauern her und so weiter, wenn es weiter mitmacht, was wir natürlich alle hoffen, weil sonst wird es wahrscheinlich, ist es ein Problem. Aber also ich habe mal was von, aber ich weiß nicht, ob das eine Schätzung ist, was weiß ich, 20, 30.000 Leute oder so
Ah, kein
gehört.
Problem.
Ich meine, ich glaube das auch, weil mit jedem, den ich spreche, jeden, den ich hier so kenne aus der Umgebung, sagt, er kommt. Und ich kenne eigentlich gefühlt keinen, der nicht kommt, außer er hat seinen Flug schon vor 2 Jahren gebucht gehabt.
Also ich komme nicht.
Irgendwo in Urlaub hin, also irgendwo in Urlaub hin, so, ne?
Ja.
Aber genau, kommst du vorbei?
Nee, ich komme nicht. Nee, ich hab an dem Wochenende schmeißen wir eine große Party und Nee,
Gibt
komme
ja
ich.
einen Livestream.
Ja, gibt einen Livestream, genau. Vielleicht machen wir das so. Ich habe mir die Streckendaten mal angeschaut. Stuttgart ist relativ kurz mit 1,2 Kilometer. Ich glaube, Genua war ungefähr doppelt so lang. Und in
Ja.
Höhenmetern verhält sich das genauso. Du hast eben gesagt, lange Strecken liegen dir mehr. Das ist jetzt kein gutes Zeichen für
Nee, nee,
Stuttgart.
nee. Habe ich das gesagt? Eigentlich
Nee, so
genau
direkt
an.
hast du es nicht gesagt. Du hast nur gesagt, wäre
Eigentlich
schön,
ist
beim
genau.
Downhill mal längere Strecken zu fahren. So ungefähr hast du das gesagt. Ja. Dass die deutschen Strecken immer so kurz sind.
Ach so, ja, die deutschen Strecken sind kurz aber tatsächlich liegt es mir eigentlich eher eine kurze Strecke zu fahren, weil ich halt vom BMX komme. Das heißt, ich bin explosiv und
Ja.
früher, also umso kürzer die Strecke eigentlich, umso besser für mich. Aber trotzdem ist halt aus dem Hintergrund, wenn du auf den großen Strecken konkurrenzfähig sein willst, also eine 4-Minuten-Strecke beim Weltcup, wo auch immer, dann musst du das halt auch regelmäßig trainieren, ne? Und wenn wir halt immer kurze Strecken racen, dann lernen wir halt nie auf so großen Big Tracks wirklich schnell zu fahren. Und
Ja.
deswegen ärgere ich mich oder ist es halt schade, dass wir nicht auf täglicher oder wöchentlicher Basis auf so großen Strecken racen können. Für mich selber ist es besser, so eine kurze Strecke zu haben, weil aus all den Jahren war es oft genug so, dass ich absolut auf Augenhöhe mit Leuten war bei so einer kurzen Strecke in Willingen. Wir waren eine Woche später auf dem Weltcup und ich krieg 6, 7, 8, 10 Sekunden gedrückt. Und in Willingen war ich genau gleich schnell so, ne?
Ja.
Und das zeigt halt, dass es dann doch einen großen Unterschied macht. Und deswegen auch für Stuttgart, dass die Strecke so kurz ist, kommt mir eigentlich entgegen, weil ich dann halt hoffentlich voll attackieren kann.
Ja, so ging es mir damals auch. Ich, immer kurze Strecken voll Attacke und wenn die lang waren, war ich nur noch am Verwalten. Also
Ja,
bis ins Ziel retten.
verwalten ist das richtige Wort, überleben.
Ja, dann nur noch überleben. Ja. Und das
Ja.
ist dann auch so ärgerlich, wenn dann so weiter unten in der Strecke irgendwie so Features kommen, die du im Training immer geregelt hast und im Rennen kriegst du es halt nicht mehr hin, weil dir da die Power fehlt und die Konzentration und so.
Ja, es braucht einfach einen ganz anderen Approach, wie du fährst, oder auch einen ganz anderen Style. Und den kannst du halt nicht trainieren, wenn du so kurze Strecken hast. Und wenn du so fährst wie auf den Big Tracks, auf so einer kleinen Strecke, dann hast du da einfach nichts zu melden. Das ist halt das Problem. Und
Ja.
eigentlich sind es, ja, es sind einfach zwei komplett andere Sachen. Und es ist sehr schwer, das beides gut im Griff zu haben. Und deswegen ist, glaube ich, auch so ein City Downhill wie in Stuttgart ist eigentlich fast näher an einer deutschen Downhill-Strecke dran wie eine Weltcup-Strecke halt, ne?
Ja, das glaube ich
Das
auch. Ja.
ist halt so, das ist die Realität.
Ja.
Kommt eine Kurve, setzt einen Bremspunkt, danach presst du raus und machst Backside am Sprung und that's it.
Und dann Ziellinie, Champagner, Ole.
Hoffentlich, ja, genau.
Hoffentlich, ja. Also ich drücke natürlich schon mal die Daumen. Du hast eben mal kurz das Wetter angesprochen und wenn es jetzt regnen würde und bei Genua hast du gesagt, da gab es einen Sprung, da musstest du Vollgas reingehen, damit du den überhaupt schaffst. Was machen die denn dann mit so Sprüngen, wenn es tatsächlich regnet? Weil dann kannst du auf Asphalt ja nicht mehr so schnell um die Kurve.
Also ich weiß es nicht, ich hoffe, sie sagen das Rennen ab, weil
Ganz absagen.
ich weiß es nicht, also ich will nicht du kannst nicht auf nassem Asphalt racen, auf so einer Strecke, weil da, also das, ich glaube, da würde ich auch einfach sagen, nee, ich fahre nicht, weil das Ding ist, du kannst da einfach nicht eine Stolle irgendwie in den Boden bohren oder sowas.
Da kannst du ja eh nicht auf Asphalt. Das wäre ja auch noch so eine Frage, was für
Genau,
Reifen ihr da
und
fahrt.
das rutscht halt einfach dann, und wenn du halt vor so einer Rampe rutschst und dann wegfliegst, also will ich eigentlich nicht erleben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es regnet. Aber ja, wo war das? Deshalb war ich bei einem City Downhill, da hat es ein bisschen geregnet, aber da konnten sie es halt abdecken, die Rampen, die Holzrampen, und dann ist es aber auch schnell wieder angetrocknet. Aber ich glaube, wenn es jetzt komplett runterlässt, dann weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, dann wird es auch kacke zum Zuschauen, ne? So wie es auch bei allen Radsport-Events ist. Wenn es regnet und alle dann nur noch rumstuhlen, dann ist es auch nicht mehr geil zum Zugucken, ja.
Ja.
Aber genau, Zuschauer hat es eben angesprochen, dass viele erwartet werden. Da fiel mir noch der District Ride in Nürnberg ein. Warst du da mal?
Vor Ort selber nicht, nee, ich
Also,
habe nur Videos
das
gesehen.
war auch unreal, was da in der Stadt los war. Da hat ja irgendwann die Polizei angefangen, die Straßen abzusperren, weil denen das zu voll wurde. Die haben gesagt, ey, wenn ihr
Ach,
jetzt,
krass.
ja, also das war wirklich, da passte kein Mensch mehr in die Innenstadt. Und ich
Ja,
kann mir
das kann
das
man.
vorstellen,
Ja.
dass das in Stuttgart so ähnlich sein wird. Wenn das Wetter passt und alles passt, ich glaube, da ist richtig Party.
Das wünsche ich mir, dass es so ist. Und ja, wenn du dann gut fährst, dann geht's ab auf jeden Fall. Ist schon krass. Also, ist halt die größte Downhill-Veranstaltung in 20 Jahren in Deutschland jetzt, muss
Ja.
man halt einfach so sagen. Das letzte war auf der Augenhöhe war Willingen Weltcup vor ein paar Jahren. Aber
Das war 2004
vor
oder so,
einigen.
ne?
Vor allem, was heißt vor paar, vor
Wollte schon
einigen
sagen,
Jahren.
du sagst gerade vor ein paar Jahren. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie einen Gedächtnisschwund habe. Ja.
Vor einiger Zeit, also lang vor meiner Fahrradfahrzeit, und seither war nichts mit der Medienaufmerksamkeit und Fahrerniveau, wie auch immer, war
In
lange
Deutschland
nichts. Und
ist es immer im 20-Jahres-Rhythmus, weil es gab schon mal einen Downhill-Weltcup in Deutschland, in Bad Hindelang. Ich glaube, das war 1995.
krass.
Ja.
Da war ich eins.
Ja,
Ja,
geil.
krass.
Ja.
Ja, wenn das, ich hoffe, dass es noch mehr öfters stattfindet und dass es ein regelmäßiger Stopp wird, wie auch immer. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch mehr angefixt, bisschen, was das angeht, das City Downhill Racing.
Aber mach richtig Laune.
Ja, macht mir schon Spaß, macht schon Spaß. Also du fühlst dich halt auch als Athlet bei den Events komplett gewertschätzt. Das ist auch so eine Sache, die mir mittlerweile wichtig ist, und das hat man schon, merkt man schon einen Unterschied, und die medialen Sachen sind gut, und am Ende ist es Racing, ne? Das
Ja.
Feeling, wenn du ins Zielbretter schon Erster bist, ist immer das Gleiche.
Ja. Vor allem, ich glaube,
Also das Ziel halt, ne? Und wenn es vom Feeling ist schon ähnlich
also
oder das
allein
Gleiche.
dabei sein ist ja schon eine Ehre, ne? Weil du gehörst zu einem ausgewählten Kreis von Fahrern, die überhaupt mitfahren dürfen.
Ja,
Das
absolut.
bringt ja schon Aufmerksamkeit und ich sag mal, dabei sein ist wahrscheinlich besser wie ein 10. Platz beim IXS Downhill Cup. Obwohl
Auf
das auch nicht einfach ist, den zu reinzufahren,
jeden Fall
ne?
nicht. Alle werden schneller mittlerweile. Aber ja, allein dabei sein ist schon super cool. Und ja, natürlich, Ziel ist wieder ins Finale zu fahren. Ich glaube, vom Starterfeld wird es ein Ticken härter, wie es in Genua war. Wenn ich so die Namen lese, sind einige Kolumbianer mit dabei, die in Genua nicht da waren. Dann Bernard Kerr ist wieder fit, glaube ich. Und lauter so Namen. Slavik war verletzt in Genua. Der ist auf jeden Fall eine Maschine in dem Zirkus. Aber genau, was auf jeden Fall gut ist, ist, dass die Strecke noch keiner geraced ist. Das heißt, keiner hat den Vorteil, irgendwie schon irgendeine Vorkenntnis zu haben. Und das macht natürlich auch viel aus. Und deswegen schauen wir mal, was geht.
Ja, zum Stichwort Genua wollte ich dir noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Du hattest ja einen ziemlich geilen Race ran und bist dann kurz vorm Ziel irgendwie ein bisschen weggerutscht, ne? Kann man so sagen.
Da war so eine Linkskurve und ich war eigentlich fast im Ziel. Und da war so eine Hauswand und ich dachte, okay, jetzt, wenn, dann jetzt. Und dann lasse ich das Ding da in die Hauswand rein, ne, und lege halt die Karre so rüber und presse meine Innenhand nach unten. Und dann hätte eigentlich meine Stollen sich in die Erde bohren müssen, weil ich quasi das Rad im perfekten Lean hatte, aber da war
Ja,
halt keine Erde,
keine
ne?
Erde.
Habe ich kurz vergessen. Und dann hat das Vorderrad da, hat es halt einfach einen Meter nach vorne rausgeschoben und ich konnte nicht mehr reagieren und auf einmal lag ich. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich habe mir eh vor dem Lauf gesagt, okay, wenn du crashst, dann jetzt, Ziel ist erreicht, im Finale bist und jetzt press da runter. Und deswegen habe ich es nicht bereut und war auch so cool und ja, hat Spaß gemacht. Deswegen, nachdem war ich
Ja,
angefixt.
das glaube ich, das glaube ich. Und dann hat man doch bestimmt, wenn man jetzt so ein ganzes Wochenende an so einer Strecke rumbastelt, ähnlich wie beim normalen Downhill-Fahren, kennt man wahrscheinlich dann die unterschiedlichen Asphalt und Steine auf dem Boden, wo du ein bisschen mehr Grip aufbauen kannst und wo ein bisschen weniger und wo es vielleicht so eine Kante, wo der Fliesenleger unsauber verlegt hat, wo ich reinfahren kann,
Ja,
oder ist es nicht so?
doch, das ist auf jeden Fall so, aber ich muss ehrlich sagen, da hat nicht so ganz die Zeit gereicht, um sich so auf die Strecke einzuschießen, weil die in Genua hat ja schon eine Länge gehabt und mit drei Trainingsläufen
Ja,
und
okay.
dann halt erstmal die ganzen Sachen, die da passieren, ne? Diese Shark Fins und diese großen Rampen und so. Da guckst du erstmal, dass da das Timing passt, bevor du schaust, ob du die perfekte Fliese erwischst, guckst du erstmal, dass du überlebst und die Rampen passen. Und dann war schon eigentlich Tag 2, bis man da war. Dann habe ich ein paar Sachen am Bike umgebaut und auf einmal ging es dann schon los, ne? Das heißt, da hat die Zeit gefehlt. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ist halt ein Vorteil, wenn du schon mal vor Ort warst. Jetzt, wenn ich nächstes Jahr wieder hinkomme, ich weiß, wie die Rampen sind, das kann ich mich viel schneller
Ja,
auf den
klar.
Speed einstellen.
Ja.
Genau.
Ein Thema finde ich noch voll spannend, weil ich auch ein bisschen beruflich damit zu tun habe, Reifen. Fahrt ihr da dieselben Reifen, die du jetzt auch beim Downhill-Rennen fahren würdest, oder macht ihr irgendwie Semi-Slick-Geschichten oder irgendwie sowas?
Also ich bisher nicht. Ich bin ganz normale DR2 Downhill Casing Reifen gefahren und brauche ich auch, weil es quasi so, die Kanten sind so hart und du hast so einen Flex im Reifen sonst. Also als Beispiel, ich musste eine breitere Felge hinten fahren und 2,4 Bar im Hinterreifen.
Ui.
Und trotzdem, wenn ich von der Rampe in den Asphalt runtergefahren bin, weil das halt so ein Druck ist und der Reifen kann halt nicht rutschen auf der Erde, der hat einfach Vollgasgrip, dann faltet es den trotzdem. Und deswegen brauche, also mit so einem Enduro-Faltreifen brauche ich gar nicht ankommen, weil dann fahre ich in eine Kompression und biege nach links ab, weil das Ding halt irgendwo hin flext. Genau, deswegen brauchst du maximalen Support.
Ja.
Und ja, Fischbach hat sich da so Slicks geschnitten gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Genua nicht schlecht war. Wie gut es wirklich war, weiß ich nicht. Das weiß auch nur er. Muss ich selber testen, um das zu wissen. Und genau.
Die Frage in dem Reifenbusiness ist ja auch immer, was willst du erreichen? Den maximalen Grip oder in dem
Ja.
Fall einen geringen Rollwiderstand, ne?
Ja, es geht, also anscheinend fährt der Slavik so Faltreifen, habe ich mitbekommen, die dann schneller rollen und vielleicht auch ein bisschen härteres Gummi haben und so. Da gibt es ja schon Optionen. Aber es gibt auch genügend, die einfach mit normalen Downhill-Reifen super schnell sind.
Ja. Ja, ist ja auch, du kaufst ja immer die Nachteile, also wenn du dir Vorteile im Grip erkaufst, hast du Nachteile im Rollverhalten, ist ja meistens so. Ich
Ja.
hatte auch überlegt, jetzt hast du schon gesagt, du fährst für Maxxis, die haben dieses Radialthema bespielen, die ja glaube ich noch nicht, was ich glaube Schwalbe und Specialized ja machen. Das hätte mich jetzt auch mal interessiert, bist du sowas schon mal gefahren, so testweise, ob dir das was taugen würde da, weil,
So Radialreifen.
ja.
Ich bin noch nie Radialreifen gefahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Also ich habe erst ein Feedback von jemandem bekommen, der auf Radialreifen war, dann auf die neuen Maxxis-Reifen gegangen ist und die waren ihm persönlich zu hart. Aber das lag einfach daran, dass er nicht den Speed hat, was jetzt zum Beispiel und das Gewicht, was zum Beispiel ich habe, oder ein noch schnellerer Fahrer und der braucht ja auch viel mehr Support, ne? Das
Genau.
heißt, ich könnte mit, also ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mit dem Radialreifen viel mehr Druck fahren müsste, weil das Ding halt sonst einfach komplett flext, ne? Ich bin auch mal so einen Standard-Faltreifen gefahren, der auf meinem E-Bike drauf war, bin in eine Kompression reingefahren und das Ding hat hinten so ausgeschlagen, weil es halt so geflext hat, dass ich nach links weggefahren bin. Das heißt, bin mir sicher, dass auf einer Strecke, die halt einfach diese Härte hat und diese Dämpfung auch von dem Reifen braucht und dieses Feedback, einen Radialreifen keine Chance hat.
Ja.
Also da zum Beispiel jetzt das neue Maxxis Casing ist für mich persönlich ist der absolute Wahnsinn. Das ist nochmal seitlich einen Ticken härter und steht halt so 2 Zentimeter hoch und ist halt wie ein Insert. Und wenn ich halt angeflogen komme mit 30 km/h auf irgendwelche Wurzeln oder so, dann habe ich halt einen super geil gedämpften Reifen, ne? Mache ich jetzt den Reifen weich, dann habe ich überhaupt keine Dämpfung mehr, dann knallt es ja komplett durch. Aber es ist ja auch klar, dass wenn ich mit demselben Reifen jetzt in eine Sektion fahre mit 5 km/h, wo es nass ist, dass ich den maximal weichen Reifen will, ne? Das heißt, es kann gar nicht gehen, dass ein Reifen für alles ist.
Nein,
Das geht nicht.
das kann nie gehen. Nee, nee, genau. Nee,
Genau.
nur jetzt konkret für dieses City-DH-Thema. Aber ich glaube, das, was du sagst, das stimmt. Ich glaube, wenn du wirklich so harter Racer bist und voll am Anschlag, ich bin da auch kritisch, ob Radial da die Lösung ist. Ich glaube schon, dass Radialreifen für 95% der Mountainbiker fantastisch funktioniert. Aber so im Grenzbereich ist es, glaube ich, genau wie du sagst. Ja, da brauchst du ein bisschen mehr Support und dann gerade, wenn du in Genua oder Stuttgart oder wo immer auch mal lange Geraden hast, die rollen halt auch einfach nicht so dolle, ne? Das
Ja.
vergessen viele halt auch.
Man
Ja.
müsste halt mal einen Test machen. Ich glaube, wenn du jetzt den Radialreifen so aufpumpst, dass er gleich ist, wie wenn du so einen Maxxis-Reifen mit einer härteren Seitenwand mit weniger Druck fährst, dann kommt es wahrscheinlich am Ende genau aufs Gleiche raus. Du kannst sie halt nur nicht beide mit demselben Druck fahren und dasselbe erwarten immer.
Ja, genau, in die Richtung geht das, ja. Ja, cool.
Ja.
Mega. Hast du spezielle Trainingsvorbereitungen für Stuttgart? Trainierst du jetzt auf 1,2 Kilometer?
Ich habe tatsächlich das Training schon ganz leicht verändert. Wir haben schon geguckt, dass ich mehr explosiv bin jetzt und dass ich einfach Druck habe, wenn es in die Pedale gehen muss. Weil
Hast schon
das
einen
Rennen
neuen
jetzt
Dämpfer
schon.
besorgt?
Nee, aber das Rad geändert halt. Ne?
Ah,
Ich habe
okay.
jetzt auf dem Enduro schon mehr Zeit verbracht und auch ein bisschen getestet. Und ich habe tatsächlich auch hier in der Nähe so einen kleinen Urban Run, der 1 Minute geht über Treppen und Gaps und so. Und bin ich ein paar Mal gefahren
Also
und
trotz
habe.
der guten Erfahrung auf dem Downhillrad in Genua fährst du in Stuttgart auch im Enduro.
Ich bin ziemlich sicher, dass es Enduro wird, ja.
Okay, cool.
Weil ich, das, ja, bin ich, ja.
Wegen
Bin mir
Beschleunigen.
ziemlich sicher. Ist, ja, wegen Beschleunigen und wie du das Rad bewegen kannst einfach. Und wenn ich halt Input in den, in das Firebird gebe, dann nimmt es einfach mehr Schwung mit wie das Downhill-Fahrrad. Und wenn dann unten drei große Rampen kommen und ich push in die Landung rein, dann geht mit dem Firebird einfach mehr wie mit dem Downhill-Fahrrad, bin
Ja.
ich mir relativ sicher und das spüre ich auch. Und deswegen wird es wahrscheinlich, denke ich, das Firebird werden. Ich nehme mal beide Räder mit vor Ort. Ist
Ja,
ja nicht
kannst du
weit.
testen, ja.
Ja, testen. Ich würde es, je nachdem, wie es halt aussieht, die Strecke, werde ich dann die Entscheidung treffen. Genau.
Oder als alter BMXer einfach mal mit dem Hardtail kommen.
Ja, das hat mir auch jemand gesagt, macht es Sinn, mit dem Hardtail zu fahren? Aber da habe ich gesagt, nee, das kann überhaupt keinen Sinn machen, weil du brauchst ja, du fährst ja auch Kurven über Treppen oder so
Ja.
und mit dem Hardtail würdest du das hier komplett
Ja,
aufvibrieren, hättest
ja.
du überhaupt keinen Grip, keine Chance.
Nee, glaube ich auch. Das sollte ein Spaß
Ja, es war, mit irgendjemand hatte ich das im Gespräch tatsächlich, aber genau.
Ja, lassen wir das. Ja, hör mal, Julia, fand ich mega spannend, mich mit dir vor allem über CityDH zu unterhalten, weil ich glaube, da wissen viel zu viele viel zu wenig, weil man es selber ja nicht machen kann. Deswegen kann man sich
Ja.
nur mit Leuten unterhalten, die es machen. Und da finde ich es
Ja.
voll geil, dass du die Zeit gefunden hast. Und
Ja.
ich glaube, die meisten der Hörer wünschen dir mega viel Glück für Stuttgart. Und nicht nur Glück, sondern auch Verstand. Und dass du da ganz vorne landest, das wäre mega.
Vielen Dank. Wir geben unser Bestes und schauen, wo es rauskommt, wie immer.
Wie immer.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hat mir voll Spaß gemacht. Danke, dass du so kurzfristig Zeit hast und weiterhin Attacke.
Gleichfalls. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Hot Seats at Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.